HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Wenn der Müll liegen bleibt, die Kitas geschlossen und die Busse im Depot bleiben, dann spätestens wird fast jedem klar, es wird mal wieder gestreikt. Das ist der Fall zum Beispiel in Wiesbaden und es ist nicht die erste Streikwelle im öffentlichen Dienst in diesem Jahr. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks in Hessen aufgerufen. Mehr Lohn will sie erstreiten für die Mitarbeiter in Kommunen. 10,5% mehr oder aber mindestens 500 Euro. In Wiesbaden ging's in einem Demozug zum zentralen Dernschen Gelände in der Stadt. Und Andrea Bonhagen berichtet von dort.
Die Stimmung ist super, die Kollegen sind kampfbereit,
sagt Bernd Meffert vom Betriebsrat von SW Verkehr. Die kampfbereiten Kolleginnen und Kollegen stehen am Morgen um ein Lagerfeuer. Mit dabei auch Busfahrerin Xenia Müller.
Weil es einfach zu wenig ist. Ich bin 10 Jahre im Betrieb und die Lohnsteigerung ist zu gering. Der Stressfaktor ist zu hoch.
Busfahrer Martin Ohler war früher Handwerker, fährt seit 9 Jahren gerne für SW-Busse durch Wiesbaden. Er hätte heute wie immer Frühschicht gehabt. Ola ist ein ruhiger Vertreter, aber auch er kämpft für mehr Geld.
Ich bin verheiratet, ja, mit einem Kind, da bin ich beispielsweise um die 2.400 Euro. Ja. Das ist halt schon schwierig, wenn man Miete bezahlt hier in Wiesbaden. Stromrechnung über 50% erhöht worden. Meine Frau geht auch arbeiten.
10,5% mehr Lohn fordert Verdi im öffentlichen Dienst. Mindestens 500 Euro mehr im Monat, damit auch Geringverdiener genug Erhöhung bekommen. Um 8:30 ziehen die Kolleginnen und Kollegen vom SW-Tor über die Straße zum Hauptbahnhof zur Kundgebung. Hier treffen sie zum Beispiel auf Mitarbeitende der Wiesbadener Jugendwerkstatt.
Man kann ja nicht über den Leuten was wegnehmen, aber es kommt nichts mehr rein. Auch bei den Auszubildenden kommt das Geld ja nicht an. Ne?
Man braucht nur hier reinzugehen, ein belegtes Brötchen, 5,20 Euro. Also wie können wir, selbst wir können uns sowas mittlerweile nicht mehr leisten.
Auch die Helios-Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden werden bestreikt. Aus der Psychiatrie dort erzählt Felicitas Klings, dass nicht nur der Lohn zu niedrig sei, sondern auch die Rahmenbedingungen nicht stimmten. Man arbeite am Limit mit Schwerkranken, denen die Freiheit entzogen worden sei.
Bei uns auf der geschützten Station waren die letzten Dienstpläne mit -6 Vollzeitkräften. Allein auf einer Station. Das heißt, normalerweise müssten wir zu viert im Dienst sein. In der Regel sind wir aber tatsächlich nur zu zweit, maximal zu dritt.
Auch das St. Vinzenz Krankenhaus in Limburg streikt heute, ebenso wie die Vitos Kliniken im Rheingau. In Wiesbaden waren es nach Schätzungen zwischen 1.000 und 1.200 Menschen auf Demo und Kundgebung. Streikende aus Limburg sind mit Bussen dazugestoßen. Auch in Darmstadt, Groß-Gerau und Heppenheim gab es Kundgebungen. Morgen wird der Großstreik unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Kassel, Marburg, Rüsselsheim und Darmstadt fortgesetzt.
Verdi hat zu 2 Tagen Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen aufgerufen. Wiesbaden war einer der zentralen Orte am ersten Tag. Andrea Bonhagen hat die Verdi-Demo begleitet. Solche Demos und Protestzüge übrigens gehören zum guten Recht eines jeden Bürgers. Schließlich heißt es in Artikel 8 im Grundgesetz, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit soll nun in Hessen durch ein Landesgesetz konkretisiert werden. Darüber gibt es aber mächtig Streit. Nun debattiert der Landtag darüber. Schon im Vorfeld wurde allerdings dagegen demonstriert.
Demonstrieren, wie wir wollen.
Vorigen Samstag, Willy-Brandt-Platz, Frankfurt. Etwa 700 Menschen demonstrieren dafür, dass sie auch in Zukunft demonstrieren dürfen. Der Entwurf des hessischen Versammlungsfreiheitsgesetzes muss in ihren Augen gestoppt werden. Auf einem Plakat steht, nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch Freiheit drin.
Es müsste eigentlich Versammlungsfreiheitsbeschränkungsgesetz heißen. Ich finde, der Ausdruck von Versammlungen und von Demonstrationen wird hier in einem Maße eingeschränkt, das unerträglich ist.
Auf der Demo ein linkes Bündnis von Fridays for Future über Attac bis zur IG Metall-Jugend. Und auch die Opposition im Hessischen Landtag schäumt.
Also dieses Gesetz stärkt nicht die Freiheit der Versammlungsteilnehmerinnen, es stärkt die Eingriffsbefugnisse der Polizei. Und das sind Punkte, wo wir entschieden sagen, wir müssen das Versammlungsrecht als Ganzes schützen vor dieser Erweiterung der Eingriffsrechte.
Sagt Thorsten Felsterhausen von der Linksfraktion. Warum so viel Kritik? Mit dem neuen Gesetz kann die Polizei Daten von Demo-Teilnehmern leichter erfassen, Übersichtsaufnahmen per Video machen. Polizeibeamte in Zivil können im Demonstrationszug mitlaufen. Das Vermummungsverbot wird verschärft. Innenminister Peter Beuth von der CDU zeigt sich im Interview mit dem hr-Landtagsstudio dezent genervt von der Debatte.
Die Kritik an dem Gesetz ist unberechtigt. Am Ende dient es der Gewährleistung des Anspruchs der Bürgerinnen und Bürger, Versammlungen durchzuführen. Deswegen ist der Name auch richtig, Versammlungsfreiheitsgesetz. Aber es ist natürlich kein Freifahrtschein dafür, dass etwa diejenigen, die ein solches Recht missbrauchen wollen, dann am Ende durch die Straßen ziehen und dort Straftaten begehen.
Für die hessischen Grünen ist das Gesetz mal wieder eine Zerreißprobe beim Thema Bürgerrechte. Trotzdem werden sie mit dem Koalitionspartner CDU stimmen und begründen das wie ihr Landtagsabgeordneter Lukas Schauder. Für Videoaufnahmen werde ein strenger Datenschutz eingeführt, Verstöße gegen das Vermummungsverbot von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft. Und Schlagworte der Kritiker wie Tanzverbot, verdeckte Ermittler und ein Verbot einheitlicher Kleidung fallen für Schauder schlichtweg in die Kategorie Fake News. Professor Clemens Arzt bildet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin Polizistinnen und Polizisten aus. Im Februar war der Staatsrechtler zu einer Anhörung zu dem hessischen Gesetz im Landtag in Wiesbaden. Seine Kritik, damals wie heute, der Entwurf atmet den Geist, Versammlungen zu erschweren.
Wer zum Beispiel sich bereit erklärt, als Anmelderin, Anmelder oder Versammlungsleiter oder Leiterin tätig zu werden, er hat sofort das Damoklesschwert einer Ordnungswidrigkeit, wenn nicht gar einer Straftat, über sich.
Und dann schlägt Arzt den großen Bogen.
Demokratische Länder fangen in einigen europäischen Staaten an, mehr sozusagen auf Kontrollmechanismen zu setzen. Und ich glaube, der Gesetzgeber wäre gut beraten, hier wirklich ein grundrechtsbewährendes Gesetz zu schaffen und nicht ein grundrechtsverwehrendes Gesetz.
Die Debatte im Landtag dürfte jedenfalls munter werden. Teil 1 heute Abend. Großes Finale Donnerstag. Und selbst wenn das Gesetz dann durchgeht, könnte es weitergehen mit Verfassungsklagen.
Hessen soll ein eigenes Versammlungsfreiheitsgesetz bekommen oder sollte man es besser Versammlungsbeschränkungsgesetz nennen? Darüber jedenfalls debattiert der Landtag in Wiesbaden in dieser Woche. Aus Wiesbaden hat unser Korrespondent Christoph Scheldt berichtet. Über 40% unseres Bundeslandes ist mit Wald bewachsen. Am Tag des Waldes, dem 21. März, bieten fast 40 hessische Forstämter die Möglichkeit, selber im Wald einfach mal mit anzupacken. Und zwar geht es darum, Bäume zu pflanzen. hr-Info-Reporter Rainer Janke war in Melsungen dabei.
Es ist Buddeln und Graben angesagt an diesem Morgen. Rund 20 Erwachsene und die gleiche Anzahl Kinder bearbeiten auf einer Windwurffläche mitten im Wald bei Melsungen den Boden. Eine anstrengende Angelegenheit.
Fester, sonst drehen noch mal ein bisschen, dass wir ein tiefes Loch für den Baum hinkriegen. Es sind so viele Wurzeln, dann versuch's noch mal weiter da drüben.
Jana Michels ist gemeinsam mit ihren Kindern zum Baumpflanzen gekommen. Sie findet es wichtig, Kindern das Thema Wald und Natur möglichst hautnah näher zu bringen.
Dass Kinder mitbekommen, dass man was machen kann, dass man Gottes Schöpfung bewahren und behüten muss und das eben auf ganz unterschiedliche Weise geht und auch, dass man Schaden, den Menschen angerichtet haben, wieder aufforsten kann. Und deshalb sind wir heute hier.
Der 3-jährige Jonas ist auch mit dabei. Und während Mama das Loch gräbt, ist der junge Mann mit dem Setzling in der Hand fürs Pflanzen zuständig.
Für eine Pflanzung. Einfach da rein machen und dann mache ich die Erde da rein.
Genau so läuft es. Sehr zur Freude von Petra Westphal. Die Leiterin des Forstamtes in Melsungen hat den Pflanztag anlässlich des Tages des Waldes hier im Forstamt organisiert. Und ist von der Resonanz der Menschen begeistert.
Der Wille, selber Hand anzulegen und zu helfen bei der Wiederbewaldung, ist nach unserer Wahrnehmung sehr, sehr groß.
Vor allem die Tatsache, dass viele Jugendliche dabei sind, ist toll, sagt Revierförsterin Susanne Hesse. Auch wenn so ein Pflanztag nur ein Anfang sein kann, jungen Menschen die Natur wieder näher zu bringen.
Von einem Tag im Wald habe ich jetzt noch keine Nähe geschaffen, sondern das ist eigentlich ursächlich Aufgabe der Eltern oder Großeltern, mit den Kindern auch wirklich regelmäßig rauszugehen. Und da ist natürlich heute weitgehend nichts mehr.
Dina und Maria haben sich auch dafür entschieden, statt heute früh im Internet zu surfen, gehen sie lieber Bäume pflanzen.
Wir finden das super toll, wenn wir hier im Wald Bäume pflanzen können und der Natur wieder ein bisschen was zurückgeben können, was wir selber auch kaputt gemacht haben.
Also in der dritten Klasse auf Klassenfahrt haben wir das auch schon mal gemacht, aber sonst so das erste Mal.
Auf der Windwurffläche hier bei Melsungen sind inzwischen alle Setzlinge in den Boden gebracht. Jetzt heißt es Geduld bewahren, bis dann irgendwann das Ergebnis der heutigen Arbeit zu sehen sein wird.
Wir werden hier einfach einige Jahre warten müssen, bis man die Tannen dann auch richtig sieht. Und bis daraus ein richtiger Tannenwald wird, wird es Jahrzehnte dauern.
Pflanzaktion am Tag des Waldes in Melsungen und auch in anderen hessischen Forstämtern. Rainer Janke hat darüber berichtet. Am Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Darmstadt läuft gerade wieder ein Countdown für eine neue spannende Mission. Eine Raumsonde soll den riesigen Gasplaneten Jupiter und vor allem auch seine drei Monde mit Ozean, Callisto, Europa und Ganymed als mögliche Lebensräume erforschen. JUICE Mission heißt das Projekt und hr-Info-Reporter Raphael Stübig erklärt, was genau erforscht werden soll.
3, 2, 1, top!
In drei Wochen soll eine Ariane-Rakete vom Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana abheben, mit dem Jupiter Icy Moons Explorer an Bord. Läuft alles nach Plan, dann trennt sich die Raumsonde gut eine halbe Stunde nach dem Start von der Trägerrakete ab und sendet das erste Signal nach Darmstadt ins Raumfahrtkontrollzentrum. Dann beginnt die sogenannte JUICE-Mission.
Also unsere Aufgabe beginnt eigentlich dann, wenn der Satellit im All ist. Dann fangen wir an, den zu steuern, aber man muss natürlich alles vorbereiten. Man muss die ganzen Computersysteme vorbereiten, die ganzen Prozesse, die ganzen Prozeduren. Man muss lernen, wie man den Satellit halt dann steuert. Und es wird sehr spannend, wenn wir dann endlich starten und den Satellit im All erleben.
Raumfahrtingenieurin Angela Dietz gehört zum achtköpfigen Missionsteam am ESOC-Kontrollzentrum in Darmstadt. Seit gut 4 Jahren wird dort für den langen Flug der Raumsonde trainiert, dem längsten in der Geschichte der europäischen Raumfahrt.
Wir fliegen halt bis zum Jupiter, das sind 5 astronomische Einheiten, 5-mal so weit wie die Erde von der Sonne. Wir starten jetzt halt im April und dann dauert es 8 Jahre bis 2031, bis wir dann endlich ankommen. Haben auf dem Weg dahin 4 Vorbeiflüge, 3 an der Erde und 1 an der Venus.
Die Venus ist ein sehr heißer Planet, der Jupiter und seine Monde dagegen eiskalt. Damit die insgesamt 10 wissenschaftlichen Instrumente an Bord die Vorbeiflüge unbeschadet überstehen, hat der Jupiter Icy Moons Explorer ein Schutzschild, die sogenannte Multilayer Insulation, kurz MLI, wie Airbus-Ingenieur Lukas Schulz in einem YouTube-Video erklärt.
Das sind ganz viele kleine Folien, die nacheinander kommen. Und nachdem die ganzen Instrumente halt ein relativ geringes Temperaturband haben, in dem sie sich wohlfühlen, haben wir die MLIs, die dann das ganze Spacecraft isolieren und eben den Thermalhaushalt da so ein bisschen regeln.
Riesige Entfernung, hohe Strahlung, extreme Temperaturen. Die JUICE-Mission stellt die Experten am Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt vor große Herausforderungen. Im Hauptkontrollraum laufen daher schon seit Monaten Simulationen. Alle denkbaren Szenarien werden dort durchgespielt. Nochmal Raumfahrtingenieurin Angela Dietz.
Da wird dann halt simuliert, wie der Start ablaufen kann. Und da werden Fehler eingebaut, also dass irgendwas kaputt geht, dass das Signal nicht kommt nach dem Start. Oder auch, wenn man zum Beispiel einen Start hat, und der Orbit ist dann nicht ganz genau, wie es geplant ist, dass man halt darauf reagiert und dann halt schnellstmöglich halt den Fehler löst und die Mission rettet sozusagen.
Auch eine Premiere ist geplant. 2034 soll die JUICE-Sonde vom Jupiter in die Umlaufbahn von Ganymed wechseln und damit als erstes Raumfahrzeug einen anderen Mond als den der Erde umkreisen. Dort soll die Sonde dann erforschen, ob sich unter der dicken Eiskruste des Mondes, wie vermutet, tatsächlich ein riesiger Ozean verbirgt und ob es dort möglicherweise Spuren von außerirdischem Leben gibt.
Am ESOC-Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt laufen die letzten Vorbereitungen für den Start der JUICE-Mission zum Jupiter und seinen Eismonden. hr-Info-Reporter Raphael Stübig hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie immer auch auf hessenschau.de.